NDR Info. Echo des Tages.
Schulden hin oder her, leere Kassen hin oder her. Geht's um die Hochwasserschäden, will sich der Staat nicht lumpen lassen. Bis zu 8 Milliarden Euro wollen Bund und Länder bereitstellen. Mehr zur Flut und zum Hilfspaket für die Flutopfer gleich und auch ein Kommentar. Außerdem, bei der Suche für ein Atommüllendlager einigen sich Bund und Länder auf einen Kompromiss. Der türkische Regierungschef Erdogan kündigt eine härtere Gangart gegen die Demonstranten an. Und Griechenland steuert nach der Schließung des staatlichen Fernsehsenders auf ein neues Chaos zu. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst zur Hochwasserlage in den Katastrophengebieten entlang der Elbe. Da beginnt sich die Situation zu entspannen. Langsam zwar, fast überall sinken die Pegel, allerdings an immer mehr Stellen sickert Wasser durch die vollgesogenen Deiche. Und damit steigt eben auch die Gefahr von Brüchen. Dramatisch ist die Lage vor allem in Sachsen-Anhalt, insbesondere bei Tangermünde, rund 60 Kilometer nördlich von Magdeburg. Informationen von Ronald Neuschulz.
Die Lage im Elbe-Havel-Winkel nordöstlich von Tangermünde hat mittlerweile dramatische Züge angenommen. Seit Tagen frisst sich die Elbe nach einem Deichbruch bei Fischbeck immer weiter ins Hinterland. Mittlerweile ist die Überschwemmungsfläche doppelt so groß wie die Müritz. Für etliche Orte wurde die Zwangsevakuierung angeordnet. Um ein Ablaufen der Wassermengen zu ermöglichen, hat die Bundeswehr mittlerweile mit schwerer Technik eine Landstraße auf rund 100 Meter Länge aufgebrochen. Parallel dazu errichtete das Technische Hilfswerk einen 750 Meter langen Sandsackdeich. Über den solle nun das ablaufende Wasser in Richtung Havelpolder umgeleitet werden, so Pierre Grasser vom THW.
Unser Deich leitet die Welle, die rüberkommt, in den von der Bundeswehr gemachten Durchbruch. Damit das eben kontrolliert abfließt, das Wasser. Man muss sich vorstellen, 100.000 Sandsäcke zu verlegen auf 750 Meter Länge bei Sonne. Das ist hohe körperliche Arbeit, erfordert viel physische Kraft. Und trotz allem ist die Stimmung super bei den Helfern.
Der Deichbruch bei Fischbeck und die damit verbundene Sperrung einer Elbebrücke bereiten auch der Deutschen Bahn mittlerweile erhebliche Probleme. Vor allem die Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin-Stendal-Hannover bereite große Sorgen, so Sachsen-Anhalts-Bahnbeauftragter Alexander Kaczmarek.
Also die Strecke steht unter Wasser, 5 Kilometer Überflutung. Und da wissen wir natürlich nicht, was das für Folgen hat. Und wir haben aber auch eine ähnliche Situation, also mit Feuchtigkeit, großer Feuchtigkeit auf der Strecke Halle-Magdeburg, die auch gesperrt ist. Das bleibt jetzt auf weiteres gesperrt und der ICE-Verkehr Berlin-Ruhrgebiet wird jetzt über Magdeburg geführt.
Kritisch auch die Lage im Elbe-Saale-Winkel rund 40 Kilometer südöstlich von Magdeburg. Nach dem Bruch eines Saale-Deiches wurden auch dort große Flächen und etliche Orte überschwemmt. Rund 14.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Viele von ihnen warteten nun schon seit Tagen mit großer innerer Unruhe auf eine Rückkehr in die eigenen vier Wände, so Groß-Rosenburgs Bürgermeister Michael Pitschka.
Unsere Nerven liegen teilweise auch manchmal blank, aber das kann man nicht zeigen, das kann man nicht machen. Ja, wenn mich einer fragt, wie es mir geht, dann sage ich oft, das weiß ich gar nicht. Natürlich kochen Emotionen hoch. Auch wir werden hier beschimpft, massiv von Leuten. Wir nehmen das hin, weil wir können nichts ändern an der Geschichte.
Für morgen bereitet das Technische Hilfswerk nun eine Sprengung an dem zerstörten Deichabschnitt vor. Der Deichbruch soll verbreitert werden. Dann, so die Hoffnung, könne das aufgestaute Hochwasser schneller in die Saale zurückfließen. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer machte sich indes heute in Magdeburg ein Bild von den Hochwasserschäden. Hier hatte die Elbe vor allem am Sonntag gewütet. Magdeburgs Oberbürgermeister rechnet nach ersten Schätzungen allein für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt mit einem Schaden in Höhe von 400 Millionen Euro. Ramsauer meinte mit Blick auf die Schäden:
Ich komme aus einem Mühlenbetrieb, der zigmal schon mit Hochwasser überflutet war, mit schwersten eigenen Schäden. Ich bin mit Hochwasser aufgewachsen, ich kenne Hochwasser und alle Wirkungen. Solche Bilder sind jedes Mal aufs Neue natürlich schlimm für die Betroffenen. Deswegen müssen wir gerade auch vom Bund her alles dran setzen, dass wir neben der Soforthilfe beherzt anpacken, wenn es um die Wiederherstellung, um die Aufbauhilfe als solche geht.
Soweit der Bericht von der Elbe aus Sachsen-Anhalt. Auch in Niedersachsen ist die Lage immer noch kritisch. In den meisten Regionen sind die Pegel allerdings immerhin schon mal leicht gefallen. Und die Dämme halten, noch jedenfalls. Etwas weiter südlich in der Mecklenburger Elbregion, da könnte es jedoch schon kommende Nacht zu neuen Überflutungen kommen. Thomas Nädler.
Für die kommende Nacht sagen Meteorologen starken Regen voraus. Und mit dem Regen wächst die Gefahr, dass Deiche durchweichen, die ohnehin empfindliche Grasnarbe noch einmal belastet wird. Bereits jetzt stehen unter dem Rasen Sand und Wasser in einer schlammigen Mischung. Eine Herausforderung ist nach wie vor der Eldedeich. An einem Zufluss der Elbe pumpt das technische Hilfswerk permanent Wasser aus der Kanalisation eines Ortes. Lediglich Sandsäcke halten hier die Fluten zurück. Gut 1,2 Millionen Sandsäcke liegen bereits auf den Dämmen. 200.000 stehen als Reserve bereit. Unterdessen beginnen erste Aufräumarbeiten. Im Dömitzer Hafenhotel räumen die Mitarbeiter das Restaurant ein. Supermärkte haben angekündigt, wieder zu öffnen. Überall in der Elbregion hängen improvisierte Transparente. Darauf stehen Danksagungen an die Helfer geschrieben. Fast 3000 Einsatzkräfte stehen nach wie vor in der Region bereit, um bei einem Notfall einzugreifen. In Dömitz stand die Elbe am Nachmittag nur noch knapp über der Bemessungshöhe der Deiche bei 6,88 Meter. In Beutzenburg sind es 7,14 Meter, Tendenz fallend.
Sinkende Pegel also in den Flutregionen der Elbe, aber noch immer drohen Dämme zu brechen. Wie hoch die Schäden deutschlandweit am Ende ausfallen, das wird sich genau sicher erst dann ermitteln lassen, wenn sich die Flüsse wieder in ihre Betten zurückgezogen haben. Schon jetzt allerdings zeichnet sich ab, dass die Fluten Bürger und Kommunen bis zu 10 Milliarden Euro kosten könnten. Bund und Länder haben sich deshalb heute auf ein Hilfspaket verständigt, 8 Milliarden Euro schwer. Einzelheiten von Katrin Brandt.
100.000 Helfer sind in den Flutgebieten unterwegs. 15.000 Profis von Bundeswehr, THW und Bundespolizei stehen ihnen zur Seite. Für die Kanzlerin ein Grund, stolz zu sein.
Ich darf sagen, dass unser Land einmal mehr seine große Stärke in dieser Stunde zeigt,
sagte Angela Merkel am Nachmittag in Berlin.
Nämlich immer dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich zusammenzustehen. Alle stehen zusammen. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Qualität der Bundesrepublik Deutschland, auf die wir alle gemeinsam auch ein Stück stolz sein können.
Da will auch die Politik nicht zurückstehen. Bund und Länder einigten sich heute, gemeinsam einen Hilfsfonds aufzulegen. Zwar ist noch lange nicht klar, welche Schäden das Hochwasser angerichtet haben wird.
Wir denken aber, dass wir mit 8 Milliarden Euro für diesen Fonds in einer realistischen Größenordnung liegen. Es sollen also 8 Milliarden Euro finanziert werden, und zwar hälftig durch Bund und Länder.
So Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Damit wird der Hilfsfonds größer als der, der nach dem Hochwasser 2002 aufgelegt worden war. Woher genau das Geld kommen soll, ist noch offen. Womöglich über den Fonds Deutsche Einheit, womöglich über Bundesanleihen. Sicherlich aber wird der Aufbaufonds den Bundeshaushalt belasten, so die Kanzlerin.
Beim Bund wird es dazu kommen, dass wir die Neuverschuldung erhöhen müssen. Das muss jetzt haushaltstechnisch geklärt werden, aber wir werden das sehr rasch machen. Also das kann noch durch einen Nachtragshaushalt zum Beispiel 2013 sein, will aber dem Parlament jetzt hier nicht vorgreifen.
Die Schuldenbremse, zu der sich Bund und Länder verpflichtet haben, stehe dem nicht im Weg. Sie erlaube es, in der Folge von Naturkatastrophen Kredite aufzunehmen, so Merkel weiter. Der Bundesrat will in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 5. Juli das Gesetz über den Aufbaufonds verabschieden, was bedeutet, dass sich zuvor auch der Bundestag damit beschäftigt haben muss. Unterdessen ist die erste Soforthilfe auf den Weg gebracht worden. Innenminister Friedrich unterzeichnete am Nachmittag ein Abkommen mit Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, das fast 90 Millionen Euro umfasst. Das freute besonders Thorsten Albig, Ministerpräsident des hochwassergeplagten Schleswig-Holstein.
Ich bin damit in der Lage, bereits morgen die ersten 300.000 Euro an den betroffenen Bürgermeister zu überweisen als Vorschuss, um dort vor Ort ganz konkret, ganz unbürokratisch zu helfen.
Weitere Länder wie Brandenburg und Bayern werden folgen. Die Hilfsprogramme werden von der Bundesregierung kofinanziert. Bisher will der Bund mit 100 Millionen Euro einspringen. Eine Erhöhung dieser Summe wird nicht ausgeschlossen.
Insgesamt also 8 Milliarden Euro von Bund und Ländern für die Flutopfer, soweit der Bericht von Katrin Brandt. Wohin mit den 26 Castor-Behältern voll hochradioaktiven Mülls, die in den Wiederaufbereitungsanlagen Laag und Sellafield noch auf den Transport nach Deutschland warten? Das ist der letzte große Knackpunkt im Streit um die Suche nach einem Endlager. Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind zur Aufnahme von Castoren bereit. Andere Länder, CDU und CSU geführte nämlich, weigern sich. Das sogenannte Endlagersuchgesetz, das Bundesumweltminister Altmaier noch vor der Bundestagswahl unter Dach und Fach haben wollte, das drohte an diesem Streit zu scheitern. Bis heute Mittag. Dann folgten die Ministerpräsidenten einem Vorschlag Altmaiers, wie er simpler nicht sein konnte. Annika Seppör.
Die Ministerpräsidenten haben die Frage einfach vertagt. Und Bundeskanzlerin Merkel spricht von einem Durchbruch.
Ich denke, dass dies ein Beitrag da ist dazu, dass eine wirklich hochkontroverse Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland in Bahnen gelenkt wurde, die uns hoffen lassen, dass das Notwendige getan werden kann, ohne dass diese Kontroversen so stark wieder ausbrechen.
Die Details der präsentierten Lösung: Im neuen Endlagersuchgesetz soll festgeschrieben werden, dass keine Kastoren mehr nach Gorleben gehen. Der Atommüll soll auf 3 Standorte in 3 Bundesländern verteilt werden. Um den letzten Standort zu finden, wollen Bund und Länder bis kommenden Januar Kriterien erarbeiten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig von der SPD.
Ich freue mich, dass wir damit uns vereinbart haben, dass es 3 Standorte sein werden, dass wir uns vereinbart haben, dass es nur Standorte sind, die es auch wollen, dass wir im Atomgesetz sicherstellen, dass es keine verwaltungsgemäßen automatischen Verlängerungsbescheide für gewährte Zwischenlagegenehmigungen gibt.
Wochenlang hatte vor allem die Opposition gerufen, Bundesumweltminister Altmaier von der CDU müsse liefern, vor allem Bundesländer überzeugen, neben Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg doch auch Atommüll anzunehmen, bis ein Endlager irgendwann einmal steht. Heute nun ein Kompromiss, der die Zwischenlagerfrage erst einmal ausklammert. Dennoch, sogar die Opposition spricht von einem guten Tag. Der Spitzenkandidat der Grünen, Trittin.
Es ist das geschehen, was wir vereinbart haben. Wir haben vereinbart, dass es keine Transporte mehr nach Gorleben gibt. Und jetzt ist der Bundesumweltminister und das Bundesamt für Strahlenschutz in der Pflicht, festzustellen, was das dafür geeignete Zwischenlager an einem der Atomkraftwerkstandorte ist.
Welches Zwischenlager ist geeignet für weitere Kastoren? Das war bisher allerdings auch noch nicht die entscheidende Frage. Bayern und Hessen zum Beispiel wollten bisher keine Kastoren annehmen. Ihr Argument: Die Transportwege seien zu lang. Warum also sollten im Januar nun doch weitere Bundesländer sich bereit erklären, Atommüll anzunehmen? Bundeskanzlerin Merkel.
Dass man sagen will, was sind die Kosten, was sind gegebenenfalls Genehmigungsfragen und was sind Ausrüstungen und so weiter. Ich glaube, das ist schon mal sehr hilfreich, denn alle wissen ja, dass diese Klippe übersprungen werden muss. Aber insbesondere der Prozess der Transparentmachung ist, glaube ich, etwas, was dann auf der Zeitschiene schon auch der Lösung dieses letzten Problems noch helfen kann.
Zumindest ist jetzt eines wahrscheinlicher, dass das neue Endlagersuchgesetz noch vor der Sommerpause kommt, auch wenn viele Details ungeklärt bleiben werden.
Der Verbleib von 26 Atommüllcontainern, die nach Deutschland kommen, soll also später geklärt werden. Das Gesetz für die Endlagersuche kann damit kommen. Soweit der Bericht aus Berlin und der Kommentar dazu jetzt von Kerstin Steinbrecher.
Das ist ein fauler Kompromiss, werden nun viele sagen, denn das eigentliche Problem, wohin mit den noch ausstehenden Kastoren, das wurde nur vertagt. Das Letztere stimmt und es wäre herrlich leicht, in diesen Chor der Empörung einzustimmen. Aber es ist die einzig realistische Lösung. Eine beste Lösung, die gibt es bei der Endlagersuche nicht. Daran werden wir uns gewöhnen müssen, auch wenn wir die Welt gerne einteilen in Schwarz oder Weiß, Gut und Böse. Noch kurz vor der entscheidenden Sitzung hatten schwarz-gelb und rot-grün regierte Länder sich alten Reflexen hingegeben, sich hartleibig gezeigt in der Frage, wohin denn nun mit dem strahlenden Müll? Auch schwarz-gelb regierte Länder müssen den Finger heben, forderten Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Nicht zum ersten Mal und aus gutem Grund. Denn Niedersachsen hat mit Gorleben und der Asse schon genug Probleme im eigenen Land. Und die schleswig-holsteinische Regierung hat inzwischen ein Vermittlungsproblem. Warum hier bei uns, fragen die eigenen Wähler. Warum nicht auch anderswo? Allerdings, in Hessen und Bayern wird im September gewählt. Dass sich Seehofer oder Bouffier noch vor diesen Wahlen zu einer großherzigen Geste, zu einer Aufnahme der Kastoren bereit gezeigt hätten, das darf man getrost als unwahrscheinlich betrachten. Wer jetzt von einem faulen Kompromiss spricht, sollte im Kopf behalten, auch die Suche nach einem parteiübergreifenden Konsens war im Frühjahr wegen der niedersächsischen Landtagswahlen erstmal vertagt worden. Der später gefundene Konsens zeigt eine kluge Entscheidung. Deshalb liegt in der jetzt vereinbarten Verschiebung auch die Chance, später eine bessere Lösung zu finden als in aufgeheizter Vorwahlkampfstimmung, wo von Kandidaten vor allem eines verlangt wird: parteipolitische Profilierung, Zuspitzung. Das steht scheinbar konträr zu dem wohlmeinenden Rat aus Kinderzeiten: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber es ist auch Zeit, erwachsen mit dem Riesenproblem des strahlenden Mülls umzugehen. Und das bedeutet, kleine Schritte nach vorne zu machen, mit Rückschlägen zu rechnen, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Das ist allerdings kein Freibrief für die Politik, denn schließlich könnte man einwenden, sind immer irgendwo Wahlen. Bund und Länder, die so häufig das Wort Vertrauen im Mund führen bei der Endlagersuche, tun deshalb gut daran, sich den Rat des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann noch einmal in Erinnerung zu rufen. Nur wer vertrauensvoll zusammenarbeitet, kann das Vertrauen von anderen gewinnen. Und die anderen sind in diesem Fall die Menschen überall im Land, wo demnächst ergebnisoffen gesucht werden soll nach einem Endlager. Das heißt, Bitte verbale Heißluftballons am Boden lassen, die eigene Tonlage herunterschrauben, mit Forderungen auf dem Teppich bleiben, auch in Zeiten des Wahlkampfs. Verständnis dafür haben, dass in der Endlagerfrage auch manches Mal diplomatisches, symbolisches Handeln gefragt ist. Dazu gehört, dass Anfang 2014 dann auch schwarz-gelb regierte Länder endlich den Finger heben. Denn das Zwischenlagerproblem bleibt. Dafür brauchen wir eine erwachsene, keine kindlich naive Lösung.
Soweit der Kommentar von Kerstin Steinbrecher. Das Eurohawk-Debakel hat Verteidigungsminister de Maizière in seine schwerste Krise gestürzt. Dennoch hält der CDU-Politiker fest an seinem Plan, für die Bundeswehr eine ganze Flotte dieser unbemannten Fluggeräte anzuschaffen und dabei auch bewaffnete Modelle zu kaufen, Kampfdrohnen also. Der Bundestag hat diese Pläne heute debattiert und die SPD nutzte die Gelegenheit natürlich, de Maizière die Eurohawk-Drohnen nochmal um die Ohren zu hauen. Aus Berlin Jochen Zierhut.
Es ging immer mal wieder ein bisschen drunter und drüber. Der Minister de Maizière kämpft im Bundestag für die Anschaffung von bewaffneten, unbemannten Drohnen.
Es kann nicht sein, dass wir Soldaten in Einsätze schicken und dann nicht willens sind, ein System einzuführen, das unsere Soldaten in der Erfüllung ihres Auftrages unterstützt, schützt und ihr Leben retten kann.
Aber die Opposition will natürlich die Chance nutzen, publikumswirksam weiter gegen den Minister zu kämpfen, weil der sich beim Desaster mit den Aufklärungsdrohnen Eurohawk, also den unbewaffneten Drohnen, mit seiner Verteidigungsstrategie in Widersprüche verstrickt habe, also früher von unlösbaren Problemen beim Eurohawk wusste, als er behauptet hatte. Peter Bartels von der SPD.
Ihre Glaubwürdigkeit ist völlig ruiniert. Was ist Ihr Wort wert? Sie können Ihr Amt nicht mehr frei wahrnehmen.
Bei diesem heiklen Thema will der Minister bei dieser Gelegenheit nun wirklich nicht mehr, wie er es schon seit Wochen tun musste, für sich kämpfen und verweist gelassen auf den Untersuchungsausschuss, der Ende Juni eingerichtet werden soll.
Und in der Zwischenzeit werde ich natürlich meine Amtspflichten erfüllen und nicht auf Ihre Leimspur gehen.
Aber das Thema der Aufklärungsdrohnen und der geplanten Anschaffung der tödlichen Kampfdrohnen hängt irgendwie schon zusammen. Nicht nur wegen des Ministers, von dem die Opposition den Rücktritt fordert, die Koalition das aber abwegig findet. Das Projekt der Aufklärungsdrohne ist schließlich an der fehlenden Zulassung im zivilen Luftraum gescheitert. Warum sollte das bei der bewaffneten Drohne anders sein, fragt die Opposition. Überhaupt findet Agnes Brugger von den Grünen, so geht das nicht.
Drohnenminister de Maizière und Merkels Kabinettstruppe halten nicht mal eine Diskussion für nötig. Und so beschließen sie mitten im Skandal gleich den nächsten Skandal.
Immer wieder mal wird die Debatte um die Notwendigkeit der Gefahren von Kampfdrohnen dann doch sehr ernsthaft geführt, manchmal auch leidenschaftlich. Verteidigungsminister de Maizière.
Wir wollen keinen Automatenkrieg. Die Waffen dürfen sich nicht verselbstständigen.
Er wolle eine breite gesellschaftliche Debatte über ethische und rechtliche Fragen, versichert er erneut. Rainer Arnold von der SPD dagegen kontert.
Ein Minister, der die Debatte damit beginnt, dass Waffen per se ethisch neutral sind, der hat diese Dimension eben nicht verstanden.
Dass die Schwelle für Kriege herabgesetzt werde, weil die Maschinen unbemannt seien, glauben die Koalitionsredner nicht. Die Opposition schon. Paul Schäfer von der Linkspartei.
Drohnen mögen ja dann aus Ihrer Sicht vielleicht sehr praktisch sein oder militärisch praktisch sein. Ihre Konsequenz sind sie barbarisch und können barbarisch wirken, weil sie zu gezielten Tötungen von Menschen ohne Gerichtsverhandlung verleiten.
Die Opposition will eine Ächtung von Kampfdrohnen. Der Missbilligungsantrag der Linkspartei übrigens gegen den Verteidigungsminister scheitert erwartungsgemäß an den Stimmen der Koalition. Aber es ging hoch her bei der Abstimmung. Das Präsidium, dem die Vizepräsidentin Petra Pau von den Linken vorsaß, kam zu unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen. Ärger im Plenum.
Sie sollten sich schämen. Sie sitzen da wirklich falsch am Platz.
Dann also gab's den Hammelsprung. Alle raus, durch unterschiedliche Türen wieder rein. Die Türen stehen für Ja, Nein und Enthaltung.
Verteidigungsminister de Maizière will Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Die Opposition lehnt das ab. Soweit der Bericht von Jochen Zierhut. 7:10 gleich. Wir gehen ins Ausland. Nach fast 2 Wochen Protest gegen den Regierungschef bedient der sich jetzt offenbar der Taktik von Zuckerbrot und Peitsche. Wir reden von der Türkei. Erdogan brachte gestern eine Bürgerbefragung in Sachen Gezi-Park ins Spiel. An den Plänen für die Abholzung hatte sich der Protest entzündet. Heute nun droht Erdogan den Demonstranten mit einer härteren Gangart. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Während Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten in den letzten Wochen häufig zu Widerspruch und mitunter auch zu Gewalt geführt haben, stiftete Tayyip Erdogan mit einer Rede vor Parteifreunden heute Mittag zunächst Verwirrung. Agenturen meldeten im ersten Moment, Erdogan habe den Demonstranten eine 24-Stunden-Frist gesetzt, innerhalb der sie den Gezi-Park zu räumen hätten. Bei genauerem Hinhören stellte sich heraus, dass Erdogan kein 24-Stunden-Ultimatum verhängt hat. Abgesehen davon war seine Wortwahl aber unmissverständlich.
Ich fordere alle umweltbewussten, ehrlichen Demonstranten auf, den Park zu räumen, sodass nur noch diese Rand- und Terrorgruppen zurückbleiben. Dann können wir den Park säubern und seinen wahren Besitzern, also allen Bürgern der Stadt Istanbul, übergeben.
Mit anderen Worten, wer zu lange bleibt, wird genauso behandelt wie diejenigen, die Erdogan als Angehörige von Rand- und Terrorgruppen brandmarkt. Untermauert werden Erdogans Worte durch ein massives Polizeiaufgebot auf dem Taksimplatz. Dort wurden bereits am Mittag 8 Wasserwerfer in Stellung gebracht. Entwarnung kam am Nachmittag. Der Gouverneur von Istanbul, Avni Mutlu, stellte im türkischen Fernsehen klar, es gebe keine konkreten Pläne, den Gezi-Park zu räumen.
Ich kann sagen, dass ein Eingriff in den Park momentan nicht vorgesehen ist. Das heißt aber nicht, dass es nie einen Eingriff geben wird. Ein 24-Stunden-Ultimatum gibt es nicht. Wenn wir uns für einen Eingriff entscheiden sollten, werden wir die Öffentlichkeit informieren. Niemand muss mit einer Nacht- und Nebelaktion rechnen, in der die Polizei eingreift und die Zelte abreißt.
Noch bevor die Wasserwerfer erneut zum Einsatz kommen, warnte das EU-Parlament Erdogan vor dem Einsatz unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Die türkische Regierung solle das Recht auf freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und friedlichen Protest achten. Die für Polizeigewalt Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen und deren Opfer entschädigt werden. Erdogan, der sich bisher von Mahnungen aus dem Ausland unbeeindruckt gab, zeigte sich dieses Mal dünnhäutig und sagte, er erkenne die Entschließung der EU nicht an. Die EU solle vor der eigenen Haustür kehren. Erdogan spielte damit auf die Polizeiaktion beim G8-Gipfel in London an und auf Gewalt gegen Demonstranten bei Protesten gegen das griechische Sparprogramm. Da in der EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei immer lauter in Frage gestellt werden, bemühte sich der türkische Minister für EU-Angelegenheiten Emin Barış darum, seinen Ministerpräsidenten in ein rechtes Licht zu rücken.
Die Bürger der Republik Türkei haben kein Problem mit dem Stil des Ministerpräsidenten. Herr Erdogan genießt in seinem Land größere Popularität als Obama, Cameron, Hollande oder Merkel unter ihren eigenen Bürgern.
In der Tat hatte noch vor 3 Tagen die Hälfte der Türken in einer Umfrage angegeben, sie würden nach wie vor Erdogans AKP wählen, ungeachtet der Proteste in vielen türkischen Städten. Vor die Wahl gestellt werden demnächst wohl auch die Istanbuler. Per Bürgerbefragung soll nun entschieden werden, wie es mit dem Gezi-Park weitergeht. Wird dort, wie von der Regierung geplant, eine alte osmanische Kaserne wieder aufgebaut als Fassade für ein Einkaufszentrum, ein Hotel, ein Stadtmuseum oder was auch immer? Oder darf der Park einfach Park bleiben? Noch unklar ist, wann die Abstimmung stattfinden soll. Zumindest versicherte Erdogan-Sprecher Çelik, die Regierung werde sich an das Ergebnis gebunden fühlen.
Der türkische Regierungschef Erdogan verschärft seine Drohungen gegen die Demonstranten in Istanbul, soweit Christian Buttgereit. Stürzt Griechenland in die nächste politische Krise? Das ist die Frage, nachdem die Regierung am Dienstag den staatlichen Fernsehsender ERT aus Kostengründen einfach abschaltete. Denn mit einem landesweiten Streik haben nicht nur Zehntausende Griechen heute Protest angemeldet. Auch spekulieren diverse Medien schon darüber, ob die Regierung nicht zu weit gegangen ist und das Land auf die nächsten Neuwahlen zusteuert. Vom Streiktag in Griechenland, Thomas Bormann.
Große Demonstration heute vor dem ERT-Funkhaus in Athen. Tausende Menschen fordern, den Sender mit seinen 3 Fernsehprogrammen und den vielen Radiostationen sofort wieder in Betrieb zu nehmen. Hunderttausende haben im ganzen Land für ihren Sender ERT gestreikt. Busfahrer, Lokführer, Krankenhausärzte und Fluglotsen. Bislang aber war der Sender ERT nicht immer sehr populär. Die Nachrichten im staatlichen Fernsehen kamen selten über 6% Einschaltquote hinaus. Und viele haben sich schon über die durchschnittlich etwa 18 Euro Rundfunkgebühr geärgert, die von einer 4-köpfigen Familie Monat für Monat mit der Stromrechnung eingezogen werden. Regierungschef Andoni Samaras sagt, ERT hat viel zu viel Personal, ist viel zu teuer, deshalb muss der Sender geschlossen werden und in ein paar Monaten durch eine Neugründung ersetzt werden. Andoni Samaras? Damit legen wir den Grundstein für die radikalste und die am stärksten demokratische Reform, die es jemals in den Medien dieses Landes gegeben hat. Allerdings gibt es in der Drei-Parteien-Regierung von Andoni Samaras heftigen Streit. Fotis Kouvelis von der kleinen Regierungspartei Demokratische Linke protestiert: Wir sind gegen die Schließung des Senders ERT. Das staatliche Radio und Fernsehen darf nicht abgeschaltet werden. Keine Reform kann rechtfertigen, auch nur für einen Moment einen staatlichen Sender abzuschalten. Viele Griechen fürchten schon, die Regierung könnte wegen dieses Streits auseinanderbrechen und sie müssten bald ein neues Parlament wählen. Die Chefs der drei Regierungsparteien wollen am Montagabend zusammenkommen. Sie hoffen, dann doch noch einen Kompromiss im Rundfunkstreit zu finden. Regierungssprecher Simos Kedikoglu hatte schon am Dienstag kein gutes Haar am Sender ERT gelassen. ERT habe 7-mal mehr Personal als vergleichbare Sender. Viele dort hätten ihren Job nur durch Beziehungen bekommen. Simos Kedikoglu: Der Sender ERT ist ein einziger Skandal. Das kann jeder sehen. Aber niemand wagt es, das Problem anzupacken. Jetzt ist damit Schluss. Die 2650 Beschäftigten von ERT nehmen das nicht hin. Sie haben das Funkhaus besetzt und senden übers Internet weiter. Sie wundern sich, dass ausgerechnet die Regierung ihnen Korruption vorwirft, wo doch die Regierung selbst den ERT-Chef einsetzt.
Generalstreik in Griechenland gegen die Schließung des staatlichen Fernsehsenders. Informationen von Thomas Bormann waren das. Muss Lionel Messi, der weltbeste Fußballer in Diensten des FC Barcelona, muss Lionel Messi ins Gefängnis? Das könnte passieren, wenn sich der Verdacht beweisen lässt, der seit gestern ganz Spanien erschüttert. Demnach sollen der Argentinier und sein Vater mehr als 4 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Messi bestreitet das, beteuert wörtlich, nie Gesetze verletzt zu haben. Sollte die Justiz zu anderen Schlüssen kommen, drohen bis zu 6 Jahren Gefängnis. Reinhard Spiegelauer.
Ojo, Messi dentro del área, sigue Messi, vaya regate de Messi, Raito, Messi, gol!
So kennt man ihn, La Pulga, den Floh, wie Messi von den Fans liebevoll genannt wird. Er lässt die Gegner reihenweise stehen und macht das Tor. Doch genauso geschickt soll er auch den Fiskus ausgedribbelt haben. Das ist jedenfalls der Verdacht, der im Raum steht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil der beste Fußballer der Welt Steuern hinterzogen haben soll. Wobei die treibende Kraft Messis Vater gewesen sein soll und die Vollstrecker Champions League-reife Anwälte und Steuerberater. Steuerrechtler Alejandro Ebrard erklärt, wie das Ganze angeblich funktioniert hat. Über ein Geflecht von Gesellschaften haben sie die Einkünfte aus der Vermarktung von Bildrechten in Steuerparadiese umgelenkt, in denen sie deutlich weniger Steuern als in Spanien oder gar keine Steuern zahlen mussten. Dasselbe Prinzip also, das beispielsweise auch multinationale Konzerne nutzen, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Doch hatte Messi nicht gesagt, Geld alleine mache nicht glücklich, als es das Gerücht gab, er könne Barca wegen eines guten Angebotes vielleicht verlassen?
El dinero no hace la felicidad. Tengo la suerte de tener todo en Barcelona y no cambiaría por nada.
Ich habe das Glück, hier in Barcelona alles zu haben, so Messi damals. Geld in rauen Mengen gehört dazu. Der Weltfußballer hat mit seinem Club ein Netto-Jahresgehalt von 15 Millionen Euro vereinbart. Das bedeutet bei einem Steuersatz von deutlich mehr als 50%, dass der FC Barcelona knapp 20 Millionen Euro Einkommensteuer direkt an den Fiskus abführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich nur rund um Vermarktungsrechte. Da ist Messi auch fast 20 Millionen Euro schwer und von 2006 bis 2009 soll er gut 4 Millionen Euro am Fiskus vorbeigespielt haben. Natürlich muss man die Untersuchungen abwarten, aber das wäre nicht gerade ein gutes Vorbild. Es wird wohl was daran sein. Er muss sich jedenfalls erklären. Das ist wirklich schlimm. Jemand, der so viel verdient und keine Steuern zahlt, wenn das stimmt, das wäre wirklich schlimm. Das Entsetzen auf der Straße ist groß. Dabei sind die Spanier eigentlich einiges gewohnt. Zum Beispiel durch einen Landesfürsten, der sich mit teuren Anzügen bestechen ließ, durch einen ehemaligen Verkehrsminister, der befreundete Unternehmer begünstigt haben soll und nicht zuletzt durch die schwarzen Kassen der regierenden Volkspartei. Aber das ist ja Politik, da kann man nichts anderes erwarten, scheinen die Spanier zu denken. Vom Weltdribbelkünstler allerdings hätten sie so etwas nicht erwartet.
Tja, Lionel Messi, der beste Fußballer der Welt unter Verdacht des Steuerbetrugs. Soweit der Bericht von Reinhard Spiegelauer. Damit endet auch das Echo des Tages. Ihnen einen steuerfreien Feierabend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.